Kinder und Jugendliche brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Aber was, wenn keiner da ist? Wenn Kinder und Jugendliche in Deutschland keine Eltern haben, die sich um sie kümmern können, dann bekommen sie einen Vormund. Aber es gibt Minderjährige in Deutschland, die wissen nicht mal, ob sie einen Vormund haben. Lea Struckmeier vom NDR hat gemeinsam mit Nadja Mitzkat für das Politikmagazin Panorama 3 recherchiert, wie unbegleitete minderjährige Geflüchtete in Deutschland betreut werden. Oder besser, nicht betreut werden. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Krogmann. Heute ist Donnerstag, der 12. September. Hallo Lea.
Hallo. Ich habe in Hannover Arash getroffen. Der ist 16 Jahre alt, kommt aus der Türkei, er ist Kurde und vor ungefähr 8 Monaten ist er in Deutschland angekommen. Er ist geflohen aus der Türkei, ist in Deutschland angekommen und ist jetzt hier in einer Situation, die er selber so nicht erwartet hätte, die aber nach meiner Recherche relativ typisch ist. Für junge Geflüchtete, die alleine und minderjährig in Deutschland ankommen, also für unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Arash heißt eigentlich anders. Wir haben uns zu seinem Schutz und auch weil er ja noch minderjährig ist, haben wir uns dazu entschieden, ihm hier in unseren Beiträgen und auch hier in dem Podcast einen anderen Namen zu geben.
Warum ist Arash aus der Türkei geflüchtet?
Viele Kurden werden in der Türkei politisch verfolgt. Die politische Situation ist für Kurden unsicher.
Deshalb flüchtet Arash nach Deutschland alleine mit 16 Jahren. Wo ist er jetzt?
Also Arash ist aktuell in einer Obhutnahmeeinrichtung. Das ist eine vorläufige Unterkunft. Da gibt es eine relativ grundlegende Betreuung. Da gibt es Essen für die Jugendlichen. Es gibt einen Schlafplatz. Also eine Inobhutnahmeeinrichtung der Jugendhilfe ist der allererste Ort, wo Jugendliche ankommen. Mhm. Und da kommen unbegleitete minderjährige Geflüchtete an. Da kommen zum Beispiel aber auch Kinder an, die in Deutschland aufgewachsen sind, die aus einer Familie rausgenommen werden müssen, wo es Gewalt gibt, wo es vielleicht Drogenkonsum gibt. Also für alle Kinder, die in Deutschland von der Jugendhilfe Unterstützung brauchen, ist die erste Anlaufstelle eine vorläufige Inobhutnahmeeinrichtung.
Und so eine In-Obhutnahme-Einrichtung, wie kann man sich die vorstellen?
Also diese In-Obhutnahme-Einrichtungen, in denen sind die Kinder und Jugendlichen in Mehrbettzimmern untergebracht. Es gibt dort in der Regel auch keine Freizeitaktivitäten. Die Jugendlichen sind da so ein bisschen auch sich selber überlassen. Das ist zumindest das, was ich von vielen gehört habe und was mir auch Vormünder immer wieder gesagt haben. Wenn die Kinder natürlich aus Deutschland sind, dann haben sie ja hier in der Regel schon einen Schulplatz. Das heißt, die gehen dann einfach weiter in die Schule. Aber für die jugendlichen Geflüchteten, die dort sind, die haben in der Regel keinen Schulplatz. Das heißt, die haben auch den ganzen Tag über dort in den Unterkünften nichts zu tun. Und das sind eigentlich nicht die Bedingungen, unter denen Jugendlichen in Deutschland in der Jugendhilfe eigentlich leben sollten. Das Ziel ist eigentlich für die Geflüchteten eine Wohngruppe der Jugendhilfe. Und da reden wir zum Beispiel über ein Einfamilien-, Mehrfamilienhaus, wo es eigentlich so ein bisschen wie eine WG gibt, in der Jugendliche leben, wo es rund um die Uhr Betreuung von Pädagogen gibt, wo es eine Küche gibt, da wird zusammen gekocht, da wird für die Jugendlichen gekocht, da gibt es einen Gemeinschaftsraum, da kann Fernsehen geguckt werden, da kann Kicker gespielt werden, da werden Ausflüge unternommen. Das ist eigentlich das Ziel für die Jugendlichen.
Wie lange sind die Minderjährigen denn normalerweise in so einer In-Obhutnahme-Einrichtung?
Da sollten die Jugendlichen ein paar Tage sein, vielleicht ein paar Wochen, weil dann eben sehr schnell geguckt werden soll, wo können die wirklich dauerhaft wohnen? Was ist wirklich eine geeignete Unterbringung, wo die Jugendlichen Schutz finden, wo sie Unterstützung finden, wo sie Betreuung finden? Und jetzt an dieser Stelle gibt es aber einen Unterschied zwischen Geflüchteten in der Jugendhilfe und zwischen Kindern, die in Deutschland aufgewachsen sind in der Jugendhilfe. Denn bei Geflüchteten ist die Situation mittlerweile so, dass die sehr, sehr lange in diesen ersten vorläufigen Inobhutnahmeeinrichtungen untergebracht sind. Also Arash ist aktuell immer noch in so einer Inobhutnahmeeinrichtung. Er ist vor ungefähr 8 Monaten in Deutschland angekommen und ist immer noch in dieser ersten vorläufigen Unterbringung. Und ihm geht es dort sehr, sehr schlecht, weil er eben keine Unterstützung hat, weil er keine richtige Betreuung hat, weil er sich ganz alleine fühlt, weil er keinen Raum hat, sich zu entfalten, weil es nichts gibt, was er den ganzen Tag lang eigentlich machen kann. Er hat keine Hobbys, denen er dort nachgehen kann. Er kann nicht zur Schule gehen. Er wartet eigentlich den ganzen Tag nur und fragt sich, was eigentlich aus ihm in Deutschland werden kann, wie es für ihn überhaupt weitergehen kann in Deutschland.
Okay, und zur Schule gehen kann er deswegen nicht, weil er in diesem Schwebezustand ist, bevor entschieden wird, wie es mit ihm weitergeht oder warum?
Genau. Dadurch, dass es für ihn in Deutschland die erste Anlaufstelle ist und dass dann später eigentlich entschieden wird, was ist der dauerhafte Wohnort, dadurch kann er derzeit nicht in der Schule angemeldet werden. Es kann eben sein, dass seine zukünftige Unterkunft, dass die möglicherweise wo ganz anders ist, in einer anderen Stadt, in einem anderen Ort, in einem anderen Stadtviertel. Und das ist einer der Gründe, wieso er bisher nicht in der Schule angemeldet werden kann.
Und wie geht Arash mit der ganzen Situation um? Wie geht's ihm?
Also Arashs Situation jeden Tag ist ziemlich trist, ehrlich gesagt. Er hat nichts zu tun, er hat keine Perspektive und er hat dann zu mir gesagt, ich möchte einfach zur Schule gehen. Zur Schule gehen ist doch was Schönes und ich würde mir wünschen, dass ich wieder zur Schule gehen kann, weil ich sonst hier nichts habe.
Und woher kommt das? Also wie kann denn das sein, dass zum Beispiel Arash, dass dieser Junge dort ist, wo er gar nicht sein sollte?
Das liegt daran, dass die Jugendhilfe in Deutschland heillos überlastet ist. Die Jugendhilfe in Deutschland ist ein System, die ist absolut auf Kante genäht. Und die ist für alle überlastet. Die ist für Geflüchtete überlastet, die ist aber auch für deutsche Kinder überlastet. Die ist auch schon überlastet, wenn die Flüchtlingszahlen extrem niedrig sind.
Welche Behörde ist da genau zuständig?
Das sind die einzelnen Jugendämter der Landkreise. Und die Jugendämter wissen einfach gerade nicht, in welchen Unterkünften sie eigentlich Geflüchtete unterbringen können.
Wenn du Arash in Hannover getroffen hast, dann ist für ihn ja das Jugendamt dort zuständig. Habt ihr danach gefragt, wieso er nach 8 Monaten immer noch in so einer Inobhutnahmeeinrichtung ist?
Also wir haben alle zuständigen Ministerien in ganz Deutschland angefragt. Wir haben alle zuständigen Jugendämter in Norddeutschland angefragt. Immer wieder wurde uns genannt, Grund für die Überlastung ist der Fachkräftemangel. Grund für die Überlastung ist, es kommen zu viele Geflüchtete. Grund für die Überlastung ist, wir haben nicht genug Wohngruppen, nicht genug Immobilien, in denen wir Kinder und Jugendliche unterbringen können. Was wir aber nicht gehört haben, sind eigentlich die Ursachen, warum es so ist. Dass das System nicht gut genug ausgestattet ist und dass es gar nicht genug Plätze erst gibt für die Jugendlichen. Was wir herausgefunden haben in unserer Recherche ist, dass dieses ganze System der Jugendhilfe einfach total auf Kante genäht ist. Nachdem 2018, 2019 die Flüchtlingszahlen ganz, ganz deutlich gesunken sind, hat man auch die Kapazitäten in der Jugendhilfe, gerade für Geflüchtete, die hat man abgebaut. Und als dann 2022 wieder mehr Geflüchtete gekommen sind, gab es natürlich diese Kapazitäten nicht und jetzt ist das System wieder so wahnsinnig überlastet. Also es ist ein bisschen auch ein hausgemachtes Problem.
Wie haben denn die Bundesländer darauf reagiert?
Also die Bundesländer, die ja gemerkt haben, okay, die Jugendhilfe ist total überlastet, wir schaffen es nicht mehr so richtig, uns um die Kinder und Jugendlichen zu kümmern, die haben was ganz Interessantes gemacht. Die haben nämlich eigentlich die gesetzlichen Vorgaben, wie wir sie jetzt in Deutschland haben, die haben sie abgeschwächt. Also sie haben sich eigentlich Sonderregeln geschaffen oder sie haben die Gesetze aufgeweicht. Und sie haben dann verschiedene Erlasse oder Papiere veröffentlicht, die verschiedenen Bundesländern. Und in denen steht dann, bei unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten weichen wir von unseren eigentlichen Standards ab. Das heißt, In Thüringen, in Sachsen und in Niedersachsen zum Beispiel können jetzt auch 16-Jährige in Sammelunterkünften mit Erwachsenen untergebracht werden. Und das ist was, was in der Jugendhilfe überhaupt nie vorgesehen war, dass Jugendliche zusammen mit Erwachsenen leben. Baden-Württemberg zum Beispiel hat einen Erlass verabschiedet, in dem steht, dass die Anzahl der Fachkräfte halbiert wird. Das heißt, in den Unterkünften von jugendlichen Geflüchteten sind immer noch genauso viele Mitarbeiter, aber die müssen jetzt nicht mehr Fachkraft sein. Das heißt, die müssen jetzt nicht mehr so qualifizierte Pädagogen sein, wie es eigentlich vorgesehen war. Und in Niedersachsen zum Beispiel schreibt man dann noch, die Mindestquadratmeterzahl von 6 Quadratmetern pro Kind, die kann unterschritten werden. Und diese Erlasse, in denen steht überall, dass das mit Hinblick auf das Kindeswohl geschieht. Es steht überall, dass die vorübergehend gültig sind. In manchen Bundesländern aber gelten diese Abschwächungen, diese Standardabweichungen jetzt schon seit fast 2 Jahren. Unbegleitete minderjährige Geflüchtete, Kinder und Jugendliche, wenn die hier alleine in Deutschland ankommen, dann brauchen die Schutz, die brauchen Betreuung und die brauchen eine Perspektive. Und das sind alles Sachen, auf die haben die gesetzlich auch einen Anspruch. Wir sind in Deutschland gesetzlich dazu verpflichtet, Kindern und Jugendlichen Schutz zu bieten, Sicherheit zu bieten, uns um sie zu kümmern. Und das regelt die UN-Kinderrechtskonvention, das regelt das Sozialgesetzbuch. Und das ist bei allen Kindern gleich, ganz egal, wo die herkommen, ob die einen deutschen Pass haben oder nicht. Kinder und Jugendliche sind in Deutschland besonders geschützt. Und ich würde sagen, das sind auch ehrlich gesagt Werte, auf die wir uns in Deutschland eigentlich geeinigt haben. Dass Kinder ein Recht auf Schule haben, dass Kinder ein Recht auf Schutz haben, dass Kinder ein Recht auf Betreuung haben, auf Sicherheit, auf Entfaltung. Nach unserer Recherche mussten wir feststellen, dass das bei Geflüchteten in Deutschland zurzeit nicht immer Realität ist. Dass sie nicht die Rechte bekommen, die ihnen eigentlich zustehen und dass sie auch nicht den Schutz bekommen, der ihnen eigentlich in Deutschland zusteht.
Arash hast du in Hannover getroffen, das heißt, da ist dann Niedersachsen zuständig. Aber das ist jetzt nicht ein Problem aus Niedersachsen, sondern ein gesamtdeutsches.
Wir haben mit Flüchtlingsräten in Berlin gesprochen, in Thüringen. Ich habe in Niedersachsen mit vielen Jugendlichen gesprochen, in Hamburg. Und die Situation ist wirklich überall sehr, sehr ähnlich. Natürlich sind die Probleme größer in Städten, wie zum Beispiel in Hamburg, in Hannover, in Berlin, weil wir dort natürlich auch mehr Geflüchtete haben. Aber nach unserer Recherche ist diese Überlastung und den fehlenden Schutz, den viele Geflüchtete erleben, das ist ein Problem in ganz Deutschland. Mhm. In Berlin hat man uns gesagt, alle Maßnahmen, die man dort trifft, die macht man, um zu verhindern, dass die jugendlichen Geflüchteten obdachlos sind. Und da ist natürlich die Frage, ist das der Anspruch eigentlich der Jugendhilfe in Deutschland, eine Obdachlosigkeit zu verhindern? Ist das der Maßstab, mit dem wir eigentlich Kinder und Jugendliche in Deutschland aufnehmen und behandeln wollen, dass sie einfach nur nicht obdachlos werden? Wir haben mit Janina Meiering gesprochen, die ist Psychologin beim Berliner Verein Xenion.
Also wir sind ein psychosoziales Behandlungszentrum. Das heißt, zu uns kommen Menschen, die aufgrund von schweren Menschenrechtsverletzungen in der Regel schwerst traumatisiert auch sind.
Und der Verein hat in den letzten Jahren mehrere hunderte jugendliche Geflüchtete psychologisch betreut. Und sie hat uns wirklich nochmal erzählt, was diese Perspektivlosigkeit, dieses nichts zu tun haben, was aber auch diese schwierige Wohnsituation, was das mit den Jugendlichen macht.
Mhm. Was heißt das genau? Was genau kann da psychologisch passieren?
Also ich habe immer wieder gehört, die Jugendlichen, die kommen hier in Deutschland an, ganz motiviert. Erstmal sind die froh, ich bin endlich in Deutschland. Ich bin in einem sicheren Land, ich bin angekommen.
Und das erzählen ganz viele, dass sie so viel Hoffnung hatten, dass es irgendwie besser wird. Und genau das Gegenteil ist der Fall.
Und das dauert nicht nur ein paar Tage und das dauert nicht nur ein paar Wochen. Die sind monatelang, sind die auf sich alleine gestellt, haben sie keine Perspektive, haben die keinen Ansprechpartner. Sie bekommen keine Deutschkurse.
Also ich sag mal, wenn ich nicht weiß, wie lange bin ich jetzt in dieser einen Unterkunft, weil es überhaupt gar keine Information gibt, keine Berechenbarkeit, wie geht's weiter?
Und dann kommt noch dazu, dass einige der Geflüchteten auf ihrer Flucht Schlimmes erlebt haben, dass sie traumatisiert sind.
Wenn ich den ganzen Tag nach all dem, was ich erlebt habe, allein mit anderen Jugendlichen, die etwas Ähnliches erlebt haben, in einer strukturlosen Situation bin, dann wirkt sich das alles natürlich sehr negativ aus.
Du hast gesagt, Arash hat in dieser Inobhutnahme, in dieser Situation keinen Ansprechpartner. Müsste denn nicht einem Kind oder einem Jugendlichen, der hier ganz alleine ist, jemand zugeteilt werden, der sich kümmert? Ist da nicht jemand zuständig?
Genau, dafür sind eigentlich die Jugendämter zuständig und vor allem Vormünder. Mhm. Also normalerweise, das kennt ja jeder von uns, also unsere Eltern sind eigentlich unsere Vormünder. Und Kinder und Jugendliche wie Arash, die natürlich hier alleine nach Deutschland kommen, haben vielleicht ihre Eltern nicht mehr oder die Eltern sind in Afghanistan, Syrien, in der Türkei. Die brauchen eben auch hier in Deutschland einen Vormund, jemand, der für sie zuständig ist, der sie betreut. Und geflüchtete Jugendliche wie Arash, die kommen nach Deutschland und die bekommen vom Staat sozusagen einen Vormund gestellt. Das heißt, die Jugendämter oder die Sozialbehörden, die Familiengerichte, die weisen dann Arash einen Amtsvormund zu. Und dieser Vormund wird dann eigentlich der Ansprechpartner, die Betreuungsperson, die dann bleibt bis zum 18. Geburtstag. Und das Vormund ist dafür zuständig, zum Beispiel ganz wichtig, Asylantrag stellen. Vormund ist dafür zuständig, eine dauerhafte Wohnung zu finden, die wirklich geeignet ist. Vormund ist dafür zuständig, die Jugendlichen in der Schule anzumelden. Aber auch zum Beispiel, wenn Arash in einem Fußballverein Fußball spielen möchte, dann muss das der Vormund unterschreiben. Wenn Arash eine medizinische Untersuchung braucht, wenn er zum Arzt muss und irgendwas gemacht werden muss, dann muss auch der Vormund das unterschreiben. Also das sind wahnsinnig wichtige Personen für die Geflüchteten.
Und Arash hat keinen Vormund bekommen?
Ja, Arash ist in einer Situation wie viele andere Jugendliche, mit denen ich gesprochen habe. Arash weiß nicht mal, ob er einen Vormund hat. Wahrscheinlich haben die Familiengerichte auch in Hannover für ihn offiziell einen Amtsvormund bestellt. Wahrscheinlich gibt es in Hannover jemanden, der seine Akte auf dem Tisch hat, der auf dem Papier für ihn zuständig ist. Aber in dem Moment, wo Arash nach 8 Monaten in Deutschland gar nicht weiß, wer diese Person ist, ob es sie überhaupt gibt, in der Situation hat er dann eigentlich keinen Vormund. Weil wenn ich nicht weiß, wen ich anrufen soll, wenn ich Hilfe brauche, habe ich dann wirklich einen Vormund? Habe ich dann eigentlich einen gesetzlichen Vertreter? Das hat uns stutzig gemacht, dass Jugendliche gar nicht wissen, ob sie einen Vormund haben, wer der Vormund ist. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben alle zuständigen Ministerien in ganz Deutschland angefragt und wir haben die gefragt, haben eigentlich alle geflüchteten Jugendliche, haben die eigentlich einen Vormund? Und die Antworten, die wir da bekommen haben, haben uns wirklich sehr überrascht. In Hamburg zum Beispiel hat uns die Sozialbehörde gesagt, rund 200 Jugendliche haben keinen Vormund. In Baden-Württemberg hat man uns gesagt, hier sind es knapp 400, die keinen Vormund haben. Und in Berlin wurde uns sogar gesagt, rund 900 Jugendliche haben gerade gar keinen Vormund. Und dann gibt es eben auch noch Jugendliche wie Arash, die wahrscheinlich einen Vormund haben, aber einfach noch nie Kontakt mit dem hatten.
Ja, und das heißt, das taucht dann in dieser Statistik überhaupt nicht auf?
Wahrscheinlich nicht, nein, genau.
Du hast ja eben schon gesagt, dass ihr das Sozialamt in Niedersachsen und das Jugendamt in Hannover für eure Recherche auch nach Arash Fall gefragt habt. Und die Antwort vom Sozialamt dazu, wie das sein kann, dass Jugendliche wie Arash gar nicht wissen, ob sie einen Vormund haben, die hast du mir mitgebracht. Das Sozialamt schreibt, dass es verpflichtet ist, bei der Feststellung der Einreise eines oder einer unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten einen Vormund zu bestellen. Und dass das durch das zuständige Familiengericht auch passiert. Darauf, dass Arash nichts von seinem eventuellen Vormund weiß, geht das Jugendamt nicht ein. Habt ihr mal mit jemandem, von der anderen Seite gesprochen, in diesem Fall mit jemandem, der Vormund ist.
Wir haben sehr, sehr lange versucht, in Kontakt mit Menschen zu kommen, die selber bei den Jugendämtern, bei den Behörden arbeiten. Weil die Antworten, die wir natürlich von den Pressestellen der Behörden bekommen haben, die waren einfach in vielen Fällen nicht zufriedenstellend. Wir wollten mit den Menschen sprechen, die tatsächlich die Kinder betreuen. Mhm. Und wir haben es auch geschafft, vertraulich mit einigen Amtsvormündern und mit Mitarbeitern der Jugendämter zu sprechen. Ohne Kamera, ohne Mikrofon, wir haben uns einfach unterhalten. Mhm. Und was wir da gehört haben, war extrem große Frustration. Weil man muss sich vorstellen, diese Vormünder, die Menschen, die bei Jugendämtern arbeiten, das sind Sozialpädagogen. Die machen ihren Job, um Kindern zu helfen, um Kindern zu betreuen, um die zu unterstützen, um pädagogische Arbeit zu leisten. Was wir aber gehört haben von Vormündern, war, dass sie eigentlich ihre pädagogische Arbeit gar nicht mehr machen können. Dass sie nur noch Probleme verwalten, dass sie nur noch Papierkram erledigen und dass sie so viele Akten von Jugendlichen haben, dass sie auf dem Papier sich um so viele Jugendliche kümmern müssen, dass sie überhaupt keine Zeit mehr haben, die Jugendlichen tatsächlich so zu betreuen, wie sie es eigentlich machen sollten und wie sie es auch machen wollen, weil ihr eigener Anspruch ist natürlich auch, den Jugendlichen hier Unterstützung zu bieten und mhm. ihnen das zu bieten, was sie bekommen sollten, was eine gute Unterstützung wäre für einen Jugendlichen oder ein Kind.
Ja, wie viele Fälle betreuen denn diese Vormünder, beziehungsweise wie viele sollten sie betreuen? Wie hoch ist diese Überlastung?
Also auch das haben wir bundesweit abgefragt und in den meisten Bundesländern arbeiten Amtsvormünder an ihrem gesetzlich erlaubten Limit. Das sind 50 Jugendliche pro Vormund. Und da kann man sich rein rechnerisch schon vorstellen, wie viel Zeit die Vormünder da eigentlich für den einzelnen Jugendlichen noch haben. Ein Amtsvormund, mit dem wir gesprochen haben, die sagt zu uns:
Normalerweise ist es so, dass wir unsere Jugendlichen einmal im Monat sehen sollten. Wir sollten eine Beziehung aufbauen, also einfach die Vertrauensperson, der Ansprechpartner sein, der auch bleibt bis zum 18. Lebensjahr. Aber aufgrund der Situation, wie es hier gerade in Hamburg ist, ist das überhaupt nicht möglich. Wir machen nur noch Krisenarbeit.
Wenn es gut läuft, sehe ich meine Jugendlichen 3 bis 4 Mal im Jahr. Und eigentlich bin ich froh, wenn das Telefon gar nicht klingelt, weil das bedeutet, dass es gerade keine Probleme gibt, keine Schwierigkeiten. Diese Person ist angestellt bei der Hamburger Sozialbehörde und ist Amtsvormund für geflüchtete Jugendliche und Kinder. Und die hat uns dann ein Interview gegeben, ein anonymisiertes Interview. In diesem Interview hat sie uns gesagt, dass sie sich eigentlich kaum mehr als Pädagogin fühlt, dass sie nur noch Krisenarbeit leistet. Mhm. Und in Hamburg ist eben die Situation, die Vormünder dort, die arbeiten am gesetzlichen Limit. Das heißt, ein Vormund betreut 50 Jugendliche. Dann gibt es in Hamburg noch 200 jugendliche Geflüchtete, die gar keinen Vormund haben, weil es einfach nicht genug Vormünder dort gibt. Das heißt, die Vormünder betreuen ihre 50 Jugendlichen und dazu on top müssen dann zum Beispiel noch Asylanträge oder für die anderen Jugendlichen bearbeitet werden. Was ist, wenn die 200 Jugendlichen, die gar keinen Vormund haben, was ist, wenn die mal zum Arzt müssen? Was ist, wenn die dringend Hilfe brauchen? Was ist, wenn da dringend der Asylantrag jetzt bearbeitet werden muss? Und das ist der Grund, warum sich viele Vormünder auch wirklich extrem überlastet fühlen, warum sie so frustriert sind.
Ja, wir stellen die Anträge für die Hilfen zur Erziehung. Ja, wir stellen vielleicht die Asylanträge. Aber das war's. Ansonsten hat der Jugendliche nichts. Allein der Umstand, dass nicht jeder Jugendliche einen Amtsvormund hat, der die Interessen wirklich so vertritt, wie es das Gesetz vorsieht, ist für mich eine Kindeswohlgefährdung.
Das sind natürlich schwere Vorwürfe. Inwiefern konntet ihr das verifizieren, was die Person euch über die Hamburger Sozialbehörde gesagt hat?
Also einiges hat uns die Sozialbehörde in Hamburg selber bestätigt, nämlich dass es tatsächlich zutreffend ist, dass die Vormünder eben nicht einmal im Monat, sondern nur mehrmals im Jahr Kontakt mit ihren Jugendlichen haben. Mhm. Auch, dass 200 Jugendliche gar keinen Vormund haben, auch das hat uns die Hamburger Sozialbehörde gesagt. Die Sozialbehörde sagt uns natürlich aber auch, der Schutzanspruch, der werde auch für die Jugendlichen ohne Vormund erfüllt.
Mhm. Mal ganz abgesehen davon, dass diese Jugendlichen einfach in der Zeit, in der sie betreut werden sollten, genau diese Betreuung nicht bekommen. Was wird aus diesen Jugendlichen?
Die Vormündin der Hamburger Sozialbehörde, mit der wir gesprochen haben, die hat uns auch im Interview gesagt, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir uns einfach um die Jugendlichen, um die Kinder, dass wir uns um die geflüchteten Jugendlichen in Hamburg kümmern. Weil wenn wir das nicht machen, dann macht das vielleicht jemand anderes.
Wenn wir es nicht schaffen, diese Jugendlichen jetzt einzufangen, dann wenden sie sich von uns ab und wenden sich dahin, wo sie gesehen werden. Und das sind dann natürlich meistens Menschen, die nichts Gutes mit ihnen im Schilde führen.
Um es ganz deutlich zu sagen, da reden wir über Leute, die die Jugendlichen vielleicht in die organisierte Kriminalität bringen wollen, die einfach nicht das Beste für die Jugendlichen im Sinn haben. Also jetzt nach Solingen wird ja extrem viel diskutiert und auch gefordert.
Knapp eine Woche nach dem tödlichen Messerangriff von Solingen zieht die Bundesregierung Konsequenzen. Sie stellte heute ein umfangreiches Maßnahmenpaket vor mit Verschärfungen in fast allen Bereichen. Die Messerverbote werden ausgeweitet, Leistungen für Asylbewerber gekürzt und die Befugnisse der Sicherheitsbehörden erweitert.
Das sind ja ganz erwartbare und ich sage jetzt mal reflexartige Forderungen. Und das sind auch Forderungen, die man stellen kann, nachdem etwas passiert. Unser Ansatz war aber in dieser Recherche zu gucken, wo kommt der Staat eigentlich seinen Pflichten und auch seiner Fürsorgepflicht nicht nach?
Was würdest du denn jetzt einschätzen nach deiner Recherche? Wie wichtig ist diese altersgerechte und gesetzeskonforme Unterbringung und Betreuung zur Vermeidung von auch Radikalisierung?
Nach allen Gesprächen, die wir geführt haben, ist das wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Weil erst wenn die Jugendlichen das Gefühl haben, dass sie hier sicher sind, dass sie hier jetzt richtig ankommen können, dass sie sich sicher fühlen können, erst dann kann das eigentlich auch richtig weitergehen. Und wenn wir jetzt auch nochmal darüber reden, dass viele Jugendliche Schlimmes erlebt haben auf ihrer Flucht, dass sie vielleicht traumatisiert ankommen, erst dann, wenn die Jugendlichen hier richtig betreut sind, wenn sie Schutz haben, wenn sie eine Perspektive haben, erst dann können auch Traumata, vielleicht psychische Probleme, können erst dann richtig bearbeitet und auch gelöst werden. Und das ist einfach, ich glaube, die schlechtmöglichste Option, sie einfach sich selber zu überlassen.
Was wird denn jetzt eigentlich aus Arash? Wie geht seine Geschichte weiter?
Die Hoffnung für ihn ist natürlich, dass er möglichst bald in eine dauerhafte Unterkunft kommt, also dass er in eine Wohngruppe der Jugendhilfe ziehen kann, dass er zur Schule gehen kann, dass er richtig Deutsch lernen kann und dass er eine Ausbildung machen kann. Er hat zu mir gesagt, er würde später gerne hier in Deutschland einen eigenen Laden eröffnen, er wäre gerne selbstständig, er würde gerne ein Restaurant aufmachen. Mhm. Also er hat Ziele und er hat Träume und Sachen, die er hier in Deutschland gerne erreichen würde. Mhm. Er vermisst seine Eltern und seine Familie, das ist ein großes Problem. Er weiß nicht, wann und ob er sie mal wiedersehen kann. Wir dürfen nicht vergessen, die Jugendlichen haben viel erlebt, die sind teilweise jahrelang auf der Flucht gewesen, die haben teilweise schlimme Sachen erlebt, aber am Ende sind es 16-Jährige, die dann auch hier in Deutschland sitzen und ihre Eltern und ihre Familien vermissen und natürlich irgendwie Bezugspersonen brauchen.
Ja.
Also es ist für Aras zu hoffen, dass er bald aus diesem ewigen Warten, aus dieser Wartestellung irgendwie rauskommt und die Betreuung eigentlich bekommt, die er bekommen sollte. Arash hat insofern Glück, als dass er in Hannover einen Verein gefunden hat. IKJA heißt der. Die versuchen eigentlich das aufzufangen, was die Jugendhilfe gerade nicht leisten kann. Die bieten nämlich den Geflüchteten Deutschkurse an. Die versuchen, sich für die einzusetzen. Und man muss ja auch sagen, dass das, was ihm da geboten wird, es ist super und großartig, dass es diesen Verein gibt. Aber das sind eigentlich Sachen, die eigentlich die Jugendämter und der Staat übernehmen müssten. Und ja, nicht Vereine, die natürlich auch auf Spendengelder angewiesen sind.
Wenn die Jugendämter und der Staat es aber nicht hinbekommen, wie offensichtlich in Arashs Fall, da drängt sich schon ein bisschen der Eindruck auf, dass diese Generation Flüchtlinge um Arash überhaupt keine Chance hat, hier anzukommen. Wie beurteilst du das nach deiner Recherche?
Mich haben zwei Sachen am allermeisten überrascht. Zuerst war das wirklich die schiere Masse an Problemen eigentlich, die sich im Laufe der Recherche ergeben haben. Je mehr wir recherchiert haben, umso mehr Probleme sind eigentlich zum Vorschein gekommen. Und dann hat mich überrascht, ich habe mit so vielen Jugendlichen gesprochen, denen es wirklich so schlecht ging, die so hoffnungslos und perspektivlos waren, um die ich mir wirklich auch im Laufe der Recherche so große Sorgen gemacht habe. Und da reden wir jetzt auch tatsächlich darüber, dass ich wirklich hoffe, dass sie irgendwie psychologische Betreuung finden, dass sie sich nichts antun. Mhm. So groß war die Hoffnungslosigkeit, die mir manche Jugendliche geschildert haben. Und trotzdem haben die es aber geschafft, immer wieder für sich Ziele auch zu formulieren. Und das will ich in Deutschland erreichen und ich will es hier schaffen und ich muss es hier schaffen. Und das ist auch was, was uns Vormünder gesagt haben, was uns Flüchtlingshelfer gesagt haben. Diese Jugendlichen sind wahnsinnig resilient, die sind wahnsinnig tough. Und die allermeisten Geschichten, das sind Erfolgsgeschichten. Irgendwann schaffen die es hier. Die machen hier Ausbildung, die studieren, die gründen Familien. Und die allermeisten Geschichten der Jugendlichen, die hier ankommen, die werden erfolgreich. Irgendwann kommen sie hier gut an. Die Frage ist nur, wie lange dauert das und wie schwer machen wir es ihnen eigentlich auf dem Weg dahin?
Lea, vielen Dank dir.
Danke dir.
Lea Struckmeier hat sich angeschaut, wie unbegleitete minderjährige Geflüchtete in Deutschland betreut werden. Zusammen mit Nadja Mitzkat für das Politikmagazin Panorama 3. In ihrem Film könnt ihr auch Arash sehen. Den Link zum Film findet ihr in unseren Shownotes. Autor dieser Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Jakob Böttner, Christiane Gerhäuser-Kamp und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Und jetzt kommt noch ein Podcast-Tipp für alle, die mehr Diskussionen über die Themen unserer Zeit hören wollen. Da gibt's vom WDR nämlich den Meinungspodcast Politikum. Da sind täglich verschiedene Gäste aus Wissenschaft und Politik mit verschiedenen Perspektiven auf Politik und Gesellschaft.
Wenn ihr euch für Politik und Gesellschaft interessiert, deep, aber trotzdem lustig, dann empfehlen wir euch Politikum, den Meinungspodcast, immer montags bis freitags um 18 Uhr mit einem lustigen Blick auf das politische Geschehen, aber auch mit tiefen Gesprächen, also Gästen, die ernst genommen werden und die erzählen, woher ihre Meinung kommt. Gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Einfach mal ein anderer Blick auf die Dinge mit einem Augenzwinkern, aber eben auch zum Nachdenken. Politikum, der Meinungspodcast.